Warum lässt Gott das zu? Leid ist ja allgegenwärtig. Wir sind ungefähr eine Stunde jetzt hier beisammen und während dieser einen Stunde werden weltweit 5 Kinder sterben an den Folgen von Gewalt oder Misshandlungen. Während dieser Stunde sterben 100 Menschen durch Verkehrsunfälle. Während dieser Stunde sterben über 900 Menschen wegen Krebs. 100.000 Menschen erfahren, dass ihre Lieben einfach nicht mehr da sind. Während dieser einen Stunde. Leid ist allgegenwärtig. Es gibt manchmal so den Moment, da sterben ganz viele Menschen gleichzeitig. Das ist dann jeweils etwas, was in den Zeitungen kommt. 2004 starben 230.000 Menschen im Tsunami. Große Schlagzeilen. Warum lässt Gott das zu? Bitte lassen Sie sich durch diese Zahlen, durch diese Berichte nicht täuschen. Nur weil da ab und zu über 100.000 miteinander sterben, bedeutet das längst nicht, dass zwischendurch nicht viele Menschen auch sterben. Heute, Zehntausende sind tragischerweise gestorben. Kaum jemand davon war eine Schlagzeile wert. Nur wenn ganz viele oder ganz Schlimmes, dann. Leid ist allgegenwärtig. Die allermeisten schaffen es nicht in die Schlagzeilen, weil in dieser Welt Elend und Schmerz die Norm sind. Ich möchte ein bisschen persönlicher werden. Vielleicht sitzen Sie heute hier und Sie haben ein bisschen einen existenzielleren Zugang zu diesem Thema, ein bisschen einen persönlicheren Zugang, weil Sie in Ihrem Leben auch besonderes Leid erfahren haben. Vielleicht sitzen Sie hier und Ihnen ist das Thema ganz nahe, weil in Ihrem Umfeld auch jemand gestorben ist. Vielleicht ist in Ihrer Familie auch jemand früh verstorben oder kürzlich verstorben, in Ihrem Umfeld jemand einfach so tragischerweise aus dem Leben gerissen worden. Vielleicht sitzen Sie aber auch hier und Sie sind besonders betroffen von einer Krankheitsdiagnose. Leid. Oder Sie sind hier und leiden besonders unter zwischenmenschlichen Spannungen. Und man fast nicht damit klarkommt. Egal wie wir uns vorbeugen, egal wie gut wir unser Leben gestalten, egal was wir anstellen, um reich, gesund, beruflich erfolgreich und in Freundschaft und Familie glücklich zu sein, irgendwann kommt etwas, das unser schönes Leben beschädigt, ja ruiniert. Mit noch so viel Geld, Macht und Planung können wir es nicht verhindern, dass Tod, Krankheit, zerbrochene Beziehungen, finanzielle Katastrophen und 100 andere Übel über uns hereinbrechen. Stellen uns heute der Frage, warum lässt Gott das zu? Ich weiß nicht, ob Sie zu dieser Frage eher einen philosophischen Zugang haben oder einen ganz persönlichen. Warum lässt Gott das zu? Für viele Menschen ist diese Frage, die Warum-Frage, das wohl größte Argument gegen den christlichen Glauben schlechthin. Für viele Menschen ist das stärkste Problem dieses Theodizee-Problem. Oder das Theodizee-Problem, vielleicht habt ihr auch schon davon gehört. Es ist das, ganz einfach ist das, sind das folgende Fragen. So die Frage, will Gott Übel verhindern und kann es nicht, dann ist er nicht allmächtig. So. Kann Gott Übel verhindern und will es nicht, dann ist er nicht gut. Dann ist er übelwollend. Kann Gott und will Gott, warum gibt es dann das Übel? Oder ein bisschen noch anders ausgedrückt, folgende Prämisse. Bedingung, ein wirklich guter Gott würde das Böse nicht wollen, ein allmächtiger Gott würde es nicht zulassen. Aber das Böse existiert, Schlussfolgerung, es kann keinen Gott geben, der sowohl gut als auch allmächtig ist. Das ist das Theodizee-Problem. Theos Gott, Dizee, gerecht. Das große Problem. Für viele ist es das stärkste Argument gegen die Existenz Gottes. Es kann gar keinen Gott geben, der sowohl gut als auch allmächtig ist. Es kann keinen Gott geben, wie ihn die Bibel beschreibt. C.S. Lewis, ganz großer Denker des letzten Jahrhunderts, war lange Zeit Atheist. Und er fand dieses Problem das stärkste Argument gegen die Existenz Gottes. Und dann war ein sehr guter Denker, hat er sich sehr vertieft in die Frage des Leids. Und dann schreibt er, ich zitiere, mein Argument gegen die Existenz Gottes lautete, die Welt sei grausam und ungerecht. Woher aber hatte ich meine Vorstellung von gerecht und ungerecht? Und so wurde die Frage nach dem Leid bei ihm zu einem Umdenken. Das kam zu einem Umdenken. Zuerst war es das größte Argument gegen Gott und dann das stärkste für Gott. Weil er sagt, wenn es keinen Gott gibt, warum empfinde ich dann gewisses Leid als ungerecht? Woher nehme ich diese Kategorien des Gerechts und Ungerechten des Bösen? Wisst ihr, wenn es keinen Gott gibt, wir also nur das Produkt der Evolution sind, gibt es kein ungerechtes Leid. Gewalt, Leiden und Tod sind dann ganz natürliche Phänomene. Ja, es ist so, dass das Leid und der Tod sogar Bedingungen sind für die Entwicklung. Also es gibt kein ungerechtes Leid, wenn es keinen Gott gibt. Martin Luther King, ein gläubiger Mann, und Friedrich Nietzsche, ein vielleicht nicht so gläubiger Mann, ein Agnostiker, Atheist, wie auch immer, haben beide total unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt hin. Aber sie waren sich in einem Punkt einig. Beide waren sich darin einig, dass wenn es keinen Gott gibt und kein höheres göttliches Gesetz, ist Gewalt etwas völlig Natürliches. Das heißt, wenn es keinen Gott gibt, gibt dieses Problem nicht. Und wenn es Gott gibt, gibt es dieses Problem. Also ich gebe zu, das Theodizee-Problem ist ein Problem für den christlichen, ist ein Problem für den christlichen Glauben. Das gebe ich zu. Wirklich. Aber es ist genauso ein Problem für den atheistischen Glauben. Woher das Böse? Wieso empfinden wir Gewisses als böse? Ja, nicht an Gott zu glauben, hilft uns überhaupt nicht bei dem Problem des Bösen. Vielmehr beraubt es uns sogar vieler Möglichkeiten, mit dem Problem des Leidens umzugehen. Ich habe mir in den letzten Wochen sehr viele Gedanken zum Thema Leid gemacht, zum Thema Böses. Mir überlegt, wie die verschiedenen Religionen mit dem Bösen umgehen. Oder auch der Atheismus, der mir grundsätzlich noch am nähesten wäre, nach dem christlichen Glauben. Aber habe festgestellt, keine Religion, auch nicht der Atheismus, hat eine Antwort auf das Böse. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn im Tsunami 230.000 Menschen sterben, wenn da kleine Kinder umkommen? Was sagen wir den Angehörigen? Eine Atheistin schrieb damals in der Zeitung, so als Trost, die Toten leiden nicht. Das ist der größte Trost des Atheismus. Die Toten leiden nicht. Tröstet das? Sie können sich diese Frage selbst stellen. Was tröstet? Was hilft im Umgang mit dem Leid? Ich möchte jetzt aber noch philosophisch hier eine Antwort geben, bevor ich dann noch ein bisschen persönlicher werde. Viele Menschen haben diese Aussage mir gegenüber schon gebracht. Es kann keinen Gott geben, weil. Nur müssen wir etwas beachten, in dieser ersten Prämisse hier hat es noch eine versteckte Prämisse, also eine versteckte Vorbedingung. Und zwar ist der versteckte Satz dahinter, dass ein guter Gott keine guten Gründe für das Böse haben kann. Oder man sagt hier, wenn Gott gut ist, dann kann der doch unmöglich das Böse zulassen. Also das heißt, ein guter Gott kann gar keine guten Gründe haben, damit es Böses gibt. Ich möchte euch die Frage stellen, rein hypothetisch, ist es vorstellbar, dass Gott zwar das Böse nicht will, aber es dennoch zulässt, weil er Gründe hat, die für ihn schwerer wiegen, es zuzulassen, als es zu verhindern. Klingt vielleicht kompliziert, weiß nicht, ob ihr mitgekommen seid. Sag's vielleicht noch etwas einfacher. Ist es vorstellbar, dass Gott Gründe hat, Böses zuzulassen? Für mich ganz klar, ja. Der Alltag lehrt mich jeden Tag, es gibt sehr oft Gründe, etwas Böses zuzulassen. Zumindest lassen wir oft bei unseren Mitmenschen Böses zu oder Leid zu, weil wir denken, dass das denen gut tut. Zum Beispiel der Zahnarzt, wenn er den Zahn zieht, das ist schmerzhaft. Aber der Zahnarzt denkt sich, ja, wenn ich dem den Zahn ziehe, das schmerzt ihn, aber es tut ihm gut. Der Arzt, der den Blinddarm herausoperiert, denkt sich wohl das Gleiche. Die Eltern, die ihre Kinder bestrafen, denkt, ja, es schmerzt dir jetzt, ob psychisch oder physisch. Ich muss ja hier nicht über die Körperstrafe sprechen, oder? Aber Strafen schmerzen immer irgendwo. Und das Kind denkt vielleicht, es ist ungerecht. Habe ich das verdient? Zieht vielleicht den letzten Grund nicht mal, dass die Eltern bestrafen? Und dennoch, wir als Eltern haben gute Gründe, Leid oder Schmerzen zuzufügen. Jemand sagte mal, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Das war Friedrich Nietzsche übrigens, der das gesagt hat. Ein Agnostiker, ein Atheist. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Ich meine, das stimmt grundsätzlich. Aber es kann einem auch zerstören. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie heute Abend hier sitzen und mit mir einig sind, dass es gute Gründe geben kann, dass Gott das Böse zulässt. Vielleicht sagen Sie auch, also wenn ich in die Welt hinausschaue, das ist so böse. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Gott dafür einen guten Grund haben kann. Nun, da muss ich Ihnen sagen, selbst wenn Sie sich keinen Grund vorstellen können, heißt das noch lange nicht, dass Gott keinen guten Grund hat. Wenn wir an einen Gott glauben, der unendlich mächtiger ist als wir, wenn wir an einen Gott glauben, der unendlich mehr Wissen hat als wir, wenn wir an einen Gott glauben, der allwissend ist, allmächtig, dann könnte dieser Gott doch auch Gründe haben, die wir mit unserem begrenzten Wissen und Können uns nicht mal vorstellen können. Jemand hat das mal so verglichen. Stellt euch mal so ein Ein-Mann-Zelt vor, so ein kleines Zelt. Jetzt, wenn ich in dieses Zelt hineinschaue und ich sehe keinen Bernhardiner in diesem Zelt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass kein Bernhardiner drin ist. Wäre schwierig, oder, dass sich dieser Bernhardiner in diesem Ein-Mann-Zelt versteckt. Aber wenn ich in dieses Zelt hineinschaue und ich sehe keine Gnitze, das sind so 1 bis 4 mm große Stechmücken, dann heißt das noch lange nicht, dass keine drin sind, oder? Also nur weil ich keine solche kleinen Stechmücklein sehe, die man im Englischen übrigens No-See-Arms nennt. Nur weil ich keine sehe, heißt das noch lange nicht, dass keine drin sind. Meine Frage ist, sind die Gründe, die Gott hat, das Böse zuzulassen, eher wie Bernhardiner oder wie No-See-Arms, Gnitze? Ich meine, es ist sehr wohl vorstellbar, dass Gottes Gründe für das Zulassen des Bösen eher wie Gnitze sind, dass er gute Gründe hat, die wir nicht erkennen können, weil er sie uns nie mitgeteilt hat. Ich persönlich bin nach dem ganz langen Nachdenken über diese Frage zum Schluss gekommen. Die letzte Antwort, warum es das Böse auf der Welt gibt, kann ich nicht geben. Aber Dieses Problem ist kein letzter Grund, um Gott abzuschaffen. Es kann einen Gott geben, der gut ist und der allmächtig ist und trotzdem das Böse. Es kann beides geben. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Nach dieser philosophischen Abhandlung. Ich werde die letzte Antwort auf die Frage, warum lässt Gott das zu, nicht geben. Aber ich möchte euch in diesem zweiten Punkt Antworten fürs Herz mitgeben. Das heißt, es sind Antworten, die wir vielleicht mit unserem Verstand irgendwie denken, aber so ganz bis ins Letzte. Es ist vielleicht für den Verstand nicht ganz befriedigend. Ich kann Ihnen versprechen, Sie können heute Abend nach Hause gehen und sagen so, also bis ins Letzte hat mich das nicht überzeugt, verstandesmäßig. Das kann gut möglich sein. Aber ich möchte Ihnen Antworten geben, die fürs Herz gut sind. Die unsere Seele sättigen, die unserem Herz gut tun, die uns existenziell befriedigen können. Die Bibel hat drei große Lehren, wenn es ums Leid geht. Und diese drei großen Themen geben gute Antworten fürs Herz betreffend des Leides. Die erste dieser großen Lehren ist die Lehre von der Schöpfung und vom Sündenfall. Wenn wir auf den ersten Seiten der Bibel lesen, 1. Mose 1 bis 2, dann lesen wir, vielleicht können Sie das mal tun, wenn Sie zu Hause sind, mal in der Bibel lesen, 1. Mose 1, 1 bis 2, sind die ersten zwei Kapitel. Und dann lesen wir, wie Gott eine perfekte Erde geschaffen hat. Da steht, es war sehr gut. Das heißt, es gab kein Leid. Es gab nichts Böses auf dieser Welt. Das Böse gehörte nicht zu Gottes Schöpfungsplan. Der Tod gehörte nicht zu Gottes Schöpfungsplan. Das ist bis heute so. Der Tod ist etwas Perverses. Der passt nicht in unser Leben hinein. Das merken wir immer wieder. Nicht nur der Tod von Maurus, ich habe am Donnerstag von ihm erzählt, der mit 25 Jahren in unseren Augen viel zu früh verstorben ist, tragisch ums Leben gekommen ist. Nicht nur der Tod von Maurus, sondern auch der Tod eines 90-Jährigen, der friedlich einschläft, ist etwas Perverses. Auch der 90-Jährige, der friedlich einschläft, stirbt einen Tod, der ursprünglich nicht so gedacht war. Wir Menschen wurden nicht zum Sterben oder zum Abschied von unseren Lieben geschaffen, sagt uns die Bibel. Wir sagen zwar schnell einmal, der Tod gehört halt zum Leben dazu. Gerade gestern wieder gelesen in srf.ch eine Schlagzeile, das Sterben gehört zum Leben dazu. Die Bibel hat eine andere Meinung hier. Der Tod gehört eigentlich nicht zum Leben. Er ist etwas Perverses. Von der Bibel her betrachtet, wurden wir Menschen nicht dazu geschaffen zu sterben. Aber dann kam der Sündenfall, 1. Mose 3. Und das ist die Erklärung der Bibel, warum unsere Welt so dunkel ist. Die Menschen wollten Gott nicht Herr sein lassen, nicht König sein lassen. Und so kam es zum Sündenfall. Und mit dem Sündenfall kam ein Zerbruch in die Welt. Und Beziehungen wurden zerrissen. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist zerrissen worden. Nicht total zerstört, aber sie wurde zerrissen. Mit nicht total zerstört meine ich, dass Gott immer noch mit uns sprechen möchte. Dass wir immer noch mit ihm sprechen können durchs Gebet. Aber die Beziehung wurde zerrissen. Wir sind getrennt von Gott. Die Beziehungen untereinander, unter uns Menschen, wurden zerrissen. Nicht total zerstört. Wir können immer noch Gemeinschaft miteinander haben. Aber wir spüren so oft zwischenmenschliche Probleme. Spannungen. Man versteht einander nicht. etwas, was ich in meinem jungen Alter bereits feststellen musste: Man verletzt oft die Menschen am meisten, die man eigentlich am liebsten hat. Die Beziehungen wurden zerrissen. Wir verletzen einander. Auch die Beziehung zwischen Mensch und Schöpfung ist zerrissen worden. Wir leiden unter Naturkatastrophen, Erdbeben, Überschwemmungen. Aber auch unser Körper ist nicht mehr so, wie er mal gedacht war. Die Lehre von Schöpfung und Sündenfall ist eine ganz, ganz wichtige Lehre, wenn es ums Thema Leid geht. Es gibt uns nämlich eine ausgewogene Sicht betreffend des Leides. Wisst ihr, manche Menschen, wenn es um Leid geht, fragen sie sich: Habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Zwei Fragen. Und die Bibel sagt, ja, wir Menschen haben das Leid verdient. Aber was sie erleiden, ist nicht zwingend eine Quittung für das, was sie getan haben. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Zum einen, ja, das Böse gibt es wegen uns Menschen. Und nein, was wir erleiden, ist nicht die Quittung für irgendetwas, was wir getan haben. Jeder Mensch leidet. Jedes Böse, jedes Übel ist Folge des Sündenfalls, aber persönliches Übel ist nicht Folge ihrer Sünde. Eine ausgewogene Sicht. Das heißt, wenn jemand eine Krebsdiagnose erhält, heißt das noch nicht, dass Gott ihn oder sie damit für eine bestimmte Sünde bestrafen will. Aber wenn wir uns die Frage stellen, warum es das Böse in der Welt gibt, dann lautet die Antwort: wegen uns Menschen. Weil wir Menschen böse sind. So sagt die Bibel. Und zwar steht das im Psalm 53, Vers 4. Und da steht: Doch alle Menschen sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Mal ganz ehrlich, wie sieht unser Herz aus, wenn Gott mit seinem Licht in unser Herz hineinleuchtet? Ich möchte Sie bitten, diese Frage mal für sich zu beantworten. Stellen Sie sich vor, da ist Gott mit seiner Taschenlampe. Er leuchtet in diesem Moment in Ihr Herz. Und Gottes Taschenlampe ist die Bibel für uns. Da steht zum Beispiel die goldene Regel drin: Du sollst den anderen Menschen das tun, was du gerne selbst erlebst. Also tue anderen so, wie du es gerne selbst behandelt wirst. Goldene Regel, Matthäus 7 steht die. Mal ganz ehrlich, behandeln wir unsere Mitmenschen immer so, wie wir gerne selbst behandelt werden? Oder da stehen die 10 Gebote drin. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht fluchen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keine anderen Götter neben Gott haben. Das ist Gottes Licht. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich werden, wenn dieses Licht in unser Leben hineinleuchtet. Also wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ja, alle, das betrifft auch mich. Alle, da bin ich auch dabei. Alle sind durch und durch verdorben. Da ist keiner, der immer nur Gutes tut. Nicht ein einziger. Wir sündigen mit unseren Händen. Ich stelle das immer wieder fest. Das beginnt schon ganz klein. Wir haben einen Sohn, Ben, der ist jetzt 3-jährig. Und ich stelle fest, wie der mit seinen Händen sündigen kann. Zum Beispiel, indem er die Schwester, die jetzt 1-jährig ist, so abschlägt. Also, zack. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie das meinen väterlichen Zorn erweckt. Also manchmal muss ich sagen, ich verstehe Gottes Zorn. Also stellt euch mal vor, Gott wird zornig. Warum? Weil da ein Mensch seinem Kind Leid zufügt. Also Gott wird zornig, muss er ja. Mir geht es gleich bei, wenn Ben, so bang. Und dann kommt mein Zorn, den ich zu kontrollieren versuche. Dann schnappe ich ihn und dann nehme ich ihn. Und dann schmeiße ich ihn aufs Bett. Also tut ihm nicht weh. Aber, ja, ich weiß. Und dann sage ich, und jetzt bleibst du dort drin, bis ich dich hole. Und dann etwa 5 Minuten später gehe ich zu ihm und sage, du darfst erst wieder rauskommen, wenn du dich bei Zoe entschuldigst. Dann kommt er raus und sagt, Entschuldigung Zoe, du es nie mehr. diesen Satz kann er unterdessen auswendig. Und am nächsten Tag macht er es wieder und ich sage, aber Ben, warum hast du es jetzt wieder getan? Ich habe noch nie eine Antwort auf diese Frage bekommen. Warum? Es beginnt schon ganz klein. Dann in der Schule, unsere Hände, oder der andere hat das höchste Deutschitürme, und ich bin. Und dann in der Schule kann man mit den Händen abschreiben. Später füllt man die Steuererklärung falsch aus. Unsere Hände sind so kreativ beim Sündigen. Unsere Füße können wir benutzen, um zu anderen zu gehen und ihnen unsere Meinung zu flöten. So. Wir benutzen unsere Füße, um an Orte zu gehen, wo wir nicht hingehen sollten. Um Dinge zu kaufen, die wir nicht kaufen sollten. Und wir benutzen unseren Mund, um zu lügen, um zu fluchen, um zu verleumden, um negativ hintenrum zu sprechen. Wir benutzen unsere Augen, um Dinge zu betrachten, die wir nicht betrachten sollten. Wir benutzen unseren Kopf, um Dinge zu denken. Wenn jemand unsere Gedanken hören würde, huiuiui, es gibt ja gute Filme dazu, oder? Plötzlich die Gedanken der anderen hört so. Huiuiui. Ich weiß nicht, ob wir wirklich heute Abend so zusammen wären. Jeder den Gedanken des Nachbarns hört. Also ja. Wisst ihr, wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir plötzlich nicht mehr so viel Mühe mit einem solchen Satz. Aber zuerst regt sich Widerstand. Nein, das kann doch nicht sein, dass alle Menschen böse sind. Nein. Und dann schauen wir auf uns und merken, aber, also, naja. Psalm 130, Vers 3 steht, wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen? Wenn Gott unsere Sünden anrechnet, wer kann vor ihm bestehen? Die Antwort ist natürlich niemand. Wenn wir darüber nachdenken, wie unser Herz aussieht, dann ändert sich vermutlich die Frage von, warum lässt Gott das Leid zu, warum lässt Gott das Gute zu? Warum gönnt Gott mir, der ich so böse bin, so viel Gutes? Ich weiß nicht, ob Sie sich diese Frage schon mal so gestellt haben. Warum lässt Gott zu, dass wir in der Schweiz leben dürfen, was uns so gut geht? Warum lässt Gott zu, dass wir so viel Geld haben? Warum lässt Gott zu, dass wir so geniale Medizin und Versicherungs- und was für Möglichkeiten haben? Warum lässt Gott das zu? Sind wir bessere Menschen als die Menschen in Afrika? Warum lässt Gott so viel Gutes zu? Kommen wir zu einer zweiten Lehre der Bibel. Dazu gehe ich ganz an den Schluss. Es ist die Lehre vom jüngsten Gericht und von der Erneuerung der Erde. Diese Lehre steht in Offenbarung 20 bis 22, also ganz am Schluss. Und da wird uns am Schluss der Bibel mitgeteilt, dass es ein letztes gerechtes Gericht geben wird. Und dieses jüngste Gericht ist Gottes Antwort auf die Ungerechtigkeit dieser Welt. Das ist Gottes Antwort. Interessanterweise haben ganz viele moderne, neuzeitliche Menschen große Mühe mit dieser Lehre der Bibel. Was? Jüngstes Gericht? Ich muss sagen, ich finde diese Lehre ganz schön. Ich bin Gott so dankbar, gibt es ein letztes Gericht. Stellt euch vor, es gäbe kein letztes Gericht. Eigentlich könnten wir dann nur auf zwei Arten auf das Unrecht reagieren. Entweder in großer Verzweiflung. Was sollen wir denn tun? Es ist so viel Unrecht in dieser Welt. Was sollen wir tun? Können nur resignieren, verzweifeln. Oder Rache. Wenn es kein letztes Gericht gibt, dann muss ich das Schwert selbst in die Hand nehmen und Gericht üben. Eigentlich müssten wir dann alle zum Krieg rufen gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt, gegen das Unrecht. Wenn es kein letztes Gericht gibt, gibt es für uns nur Verzweiflung oder Rache. Aber Gott wird einmal gerecht richten. Das heißt, jede böse Tat, die Unschuldige erlebt haben, wird mal gerichtet werden. Alles, was sie ungerecht wird, ungerechtfertigterweise erdulden mussten, wird einmal gerichtet werden. Ist das nicht tröstlich? Ist das, was andere Menschen mir zufügen, die ich als Unrecht empfinde, mich aber nicht wehren kann, weil mir die Macht dazu fehlt? Es wird einmal Gerechtigkeit geschaffen werden. Jede Träne wird mal abgewischt werden. Und nach dem jüngsten Gericht gibt es eine neue Erde. Als Gläubige werden wir dann den Leib und das Leben, das wir uns immer gewünscht, aber nie bekommen haben, bekommen. Auf der neuen Erde bekomme ich den Körper, den ich mir immer gewünscht habe. Also ich muss ja den unglaublich aussehen. Also vor allem an Muskeln natürlich. Und wir bekommen das Leben, das wir uns immer gewünscht haben, aber nie hatten. Das ist die biblische Lehre. Es wird ein herrliches, vollkommenes, unvorstellbar schönes Leben in einer erneuerten materiellen Welt sein, so sagt die Bibel. Wenn ich über die Lehre vom jüngsten Gericht und der Erneuerung der Welt nachdenke, dann kommt in mir eine weitere Frage auf. Nämlich die Frage, wie kann ich, der ich ja so böse bin, in diesem jüngsten Gericht bestehen? Oder anders gefragt, wie kann Gott es zulassen, dass ich einmal in dieser Ewigkeit bei ihm bin, der ich ja so böse bin? Oder noch einmal anders ausgedrückt, warum kommt Gott auf die Idee, mit mir Mensch die Ewigkeit verbringen zu wollen? Kommen wir zu einer dritten Lehre noch der Bibel. Das ist die Lehre vom leidenden Gott. Das ist wahrscheinlich die wunderbarste Lehre der Bibel überhaupt. Dass nämlich Gott nicht nur derjenige ist, der das Leid zulässt, sondern derjenige, der das Leid selbst erlebt. In keiner Religion, in keinem Glauben gibt es eine Allmacht, die das Leid zulässt, aber selbst leidet, außer in der Bibel. Uns wird hier ein Gott vorgestellt, der selbst Mensch wird in Jesus Christus und das größte Unrecht der Weltgeschichte erduldet. Ich sehe hier Menschen, die haben viel erleiden müssen. Und wenn wir ins Gespräch kämen, bin ich überzeugt, ich müsste ihnen zugestehen, sie haben das nicht verdient, was sie erlebt haben. Das haben sie wirklich nicht verdient. Und dennoch sehe ich hier keinen Menschen, der immer nur Gutes getan hat. Keinen einzigen. Aber am Kreuz, da war ein Mensch, Gott selbst, der Einzige, der je gelebt hat, aber nie Unrecht getan hat. Der Einzige, der wirklich total ungerechtfertigt gelitten hat. Jesus Christus. Gott ist bereit, das größte Unrecht über sich ergehen zu lassen. Als Jesus Christus am Kreuz war, hat er nicht nur zerrissene Beziehungen erlebt, sondern den totalen Zerbruch. Er war ganz von Gott getrennt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war ganz von seinen Mitmenschen verlassen worden. Niemand stand ihm bei. Bei diesem Todeskampf. Und den Zerbruch mit der Schöpfung wird auch angedeutet in der Bibel. Die Erde hat gebebt, es wurde ganz dunkel. Jesus erlebte den Zerbruch aller Beziehungen. Wenn ich so darüber nachdenke, kommt eine dritte Frage in mir auf. Die erste Frage war, warum lässt Gott das Gute in meinem Leben zu? Die zweite Frage war, warum will Gott, dass ich, der ich so böse bin, in der Ewigkeit mit ihm bin? Und die dritte Frage ist, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das hier zu? Warum lässt Gott es zu? Ich nehme es wieder weg. Das sind keine schönen Bilder, kein schönes Bild. Warum lässt Gott es zu, dass sein Sohn so leiden muss? Warum lässt Gott das zu? Die Antwort, weil Gott uns so sehr liebt. darum lässt er das hier zu. Ich blende es noch einmal ein. Wisst ihr, ich kann Ihnen den letzten Grund nicht geben, warum Sie in Ihrem Leben Leid erlebt haben oder erleben müssen. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum Sie gerade Sie so viel leiden müssen. Aber eines kann ich Ihnen sagen. Der Grund ist nicht, dass Gott Sie nicht liebt. Das sehen wir hier. Der Grund ist nicht, dass Gott Sie nicht liebt. Der Beweis dafür hat Gott selbst gebracht, indem er selbst bereit war, das noch viel größere Leiden auf sich zu nehmen für uns. Jesus Christus war bereit, an unserer Stelle die Strafe zu tragen, die wir verdient hätten. Jesus hat seinen sündlosen Körper hingegeben. Ich muss es noch einmal zeigen. Sündlose Hände, sündlose Füße, sündlose Augen, ein sündloser Mund, einen sündlosen Kopf, Dornenkrone. Jesus Christus hat für mich gelitten und wenn ich dieses Bild jeweils betrachte, dann sehe ich hier die Strafe, die ich verdient hätte. Wisst ihr, meine Hände, die hätten es verdient, hier ans Kreuz genagelt zu werden. Oder meine Füße, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich könnte nicht sagen, dass meine Hände das unschuldigerweise erleiden würden. Aber Jesus Christus war bereit, seine sündlosen Hände annageln zu lassen, damit meine sündigen Hände sündlos werden können. Warum lässt Gott das zu? Weil er uns so sehr liebt. Komme ich nun zu einer Schlussfolgerung. Wenn ich die drei großen Lehren der Bibel betrachte, dann sehe ich, Gott wollte ursprünglich eine Welt schaffen, hat eine Welt geschaffen, ohne Leid, ohne Böses. Das Leid kam in die Welt durch den Sündenfall. Gott aber tut alles dafür, dass wir einmal in der Ewigkeit auf einer Erde leben, die kein Leid und nichts Böses kennt. Deshalb war Gott bereit, für uns zu sterben. Warum es das Böse gibt, warum sie so viel Leid erleben müssen, kann ich nicht beantworten. Aber ich glaube, dass Gott, als sich die Menschen hier von ihm abwandten, nur zwei Möglichkeiten hatte. Die eine Möglichkeit war, dass er das Böse ausrottet und dem Bösen gerade wieder ein Ende setzt. Ich glaube an einen Gott, der allmächtig genug war oder genug ist, dass er das Böse gerade wieder hätte ausrotten können. Ich glaube an einen Gott, der heute das Böse ausrotten könnte. Ich glaube an einen solchen Gott. Aber, jetzt kommt das große Problem. Wir sind so durch und durch böse, dass Gott mit dem Bösen auch uns hätte ausrotten müssen. Das war das große Problem. Das war die eine Möglichkeit, entweder dem Bösen gerade ein Ende setzen und damit die Menschen gerade mitvernichten. Oder die zweite Möglichkeit, Erlösung, durch einen langen, langen Weg, der durch viel Leid und Schmerz führt. Ich sehe nur diese zwei Möglichkeiten. Und für mich persönlich ist das die Antwort darauf, warum gibt es das Böse in dieser Welt. Weil Gott uns Menschen so sehr liebt, dass er lieber das Böse zulässt und dann selber für uns stirbt, als uns Menschen gerade mit auszurotten. Das ist für mich die Antwort auf die Frage, warum Gott all das zulässt. Weil er uns so sehr liebt, dass er lieber für uns sterben wollte, als uns zu vernichten. Weil er nicht will, dass wir ewig verloren gehen, sondern das ewige Leben in seiner Gegenwart haben. Bitte verstehen Sie das nicht als eine Antwort auf Ihr persönliches Leid. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum Sie so viel Leid erleben müssen. Ich weiß nur eines, Gott liebt Sie. Gott liebt Sie. Muss ich aber abschließend noch etwas ganz, ganz Wichtiges mitteilen. Und zwar habe ich gesagt, Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Aber Obwohl Jesus für alle Menschen starb, hat das nicht automatisch Auswirkungen auf alle Menschen. Nur diejenigen, so sagt die Bibel, die ihre Sünden Jesus Christus bekennen und Jesus als Herrn annehmen, erhalten Vergebung und werden ein Kind Gottes. Gott zwingt uns nicht, die Vergebung der Sünden zu bekommen. Gott zwingt uns nicht, ein Kind Gottes zu werden. Gott zwingt uns nicht, die Ewigkeit mit ihm verbringen zu müssen. Das sind alles Geschenke. Kann man Geschenke ablehnen? Ja, aber man macht es eigentlich nicht, oder? Und mir fällt auf, in Bezug auf diese Geschenke, das lehnen ganz viele Menschen ab. Vielleicht, ja, die Annahme dieser Geschenke, das nennt die Bibel Umkehr zu Jesus, beziehungsweise Bekehrung. Bekehrung ist nichts Komisches, das ist einfach die Umkehr zu Jesus Christus. Ich möchte euch kurz erklären, wie wir zu Jesus Christus umkehren können. Stellen Sie sich vor, dieser Kreis symbolisiert Ihr Leben. Wir alle haben schon gesündigt. Vielleicht kommen Ihnen gewisse Sünden klein vor, andere groß, spielt keine Rolle. Wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Deshalb aber wurde Jesus Mensch, deshalb starb er, damit wir Vergebung für unsere Sünden bekommen können. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hier steht ein Wort, bekennen. Je länger ich Pastor bin, desto mehr fällt mir auf, dass genau das unglaublich schwierig fällt den Menschen. Gerne kehren wir die Sünde unter den Teppich. Gerne bagatellisieren wir unsere Sünde und sagen, na, tu doch nicht so, das war doch nicht so schlimm. Und Gott sagt, nur eines ist wichtig, bekenne es. Homologeo, offenlegen wörtlich. Bekenne, steh dazu. Und dann vergibt Gott. So einfach ist das. Und dann werden wir rein. Aber das bis jetzt ist noch keine Bekehrung, gemäß der Bibel. Die Bekehrung geschieht erst dann, wenn ich bereit bin zu sagen, Jesus, komme du nun in mein Leben. Jesus, ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Lebe du mein Leben. Ich folge dir nach. In Johannes 1, Vers 12 steht, allen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Ich lade Sie heute Abend ein. Ich lade Sie ein, heute Abend nach vorne zu kommen, zu diesem Kreuz hier. An diesem Kreuz ist Jesus Christus für uns gestorben. Also nicht an diesem, aber am Kreuz. An diesem Kreuz hat Jesus Christus unsere Sünden getragen, damit wir Vergebung bekommen können. Und ich lade Sie ein, wenn Sie heute Abend hier sitzen und sagen, ja, ich möchte heute Abend Vergebung für meine Sünden bekommen. Ja, ich möchte heute Abend ein Kind Gottes werden. Lade ich Sie ein, kommen Sie während des Liedes, das wir jetzt dann singen, nach vorne. Zu diesem Kreuz. Sie haben gut zugehört. Sie haben keine Antwort, keine letzte Antwort auf das Böse in Ihrem Leben bekommen. Aber ich lade Sie ein, heute Abend nach vorne zu kommen zum leidenden Gott, der mit offenen Armen auf uns wartet und sagt, ich verstehe dich. Ich verstehe dich in deinem Leid. Ich habe selbst viel gelitten. Ich verstehe dich. Komm nach vorne. Lade Sie ein, wenn Sie heute Abend eine Entscheidung für Jesus Christus treffen möchten oder einen Neuanfang mit Jesus wagen möchten. Vielleicht sitzen Sie hier, Sie sagen, ja, ich war mal mit Jesus unterwegs, aber dann ist das in meinem Leben geschehen. Und Sie haben vielleicht heute Abend gemerkt, das hat Gott nicht zugelassen, weil er Sie nicht liebt. Dann lade ich Sie ein, heute Abend wieder eine Entscheidung zu treffen. Neu diesem Gott zu vertrauen, auch wenn wir die letzten Antworten nicht kennen.